Also grüß euch, liebe Gemeindefamilie. Es ging ja heute schon so viel um Familie und bei mir im Thema heute geht es auch um Familie. Vor ein paar Wochen hatten wir einen Gebetsabend am Mittwochabend und dazu seid ihr alle ganz, ganz herzlich eingeladen, besonders jetzt nächsten Mittwoch, weil da wird wieder ein anbetungsbetonter Gebetsabend sein. Das könnt ihr im Gemeindeblatt immer sehen, wenn steht, lobe den Herrn meine Seele. Am Mittwoch, dann heißt es, dass wir das anbetungsbetont machen. Die Lea wird uns diese Woche wieder in den Lobpreis führen und es ist echt eine gesegnete Zeit. Wir erleben unseren Herrn und er gebraucht uns dann zum Gebet. Und an einem Abend, da habe ich das Thema Familie, also unsere Ursprungsfamilie in den Vordergrund gestellt. Nicht jetzt die Gemeindefamilie, sondern unsere Familie, unsere Herkunftsfamilie und auch die Familie, die wir selber bilden. Und der Toni, der hat mich dann gebeten, das mal vor der Gemeinde zu bringen. Und das will ich jetzt ganz gerne machen. Wir werden auch nicht zu lange sein, das verspreche ich euch hiermit. Genau. Also, wir alle sind in Familien mit ganz wenigen Ausnahmen. Ja, es gibt große Familien, kleine Familien, es gibt Erbtanten, es gibt böse Onkels, es gibt die Blutsverwandtschaft, es gibt manche, auf die sind wir stolz und es gibt andere, für die schämt man sich vielleicht. Es gibt Erbstreitigkeiten, es gibt Eifersucht, es gibt Trennungen, es gibt Versöhnungen. Es gibt Familiendramen, es gibt aber auch ganz, ganz viel Zusammenhalt. Es gibt ein gegenseitiges sich helfen und sich ergänzen. Und ich kann das ganz praktisch bei uns sagen. Wir sind vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen und konnten ein Haus kaufen und das mussten wir renovieren. Und ich hätte das nicht geschafft, wenn ich meine Brüder nicht gehabt hätte. Meine Brüder, die sind praktisch orientiert, Die können anpacken, die haben ein Hirn, die helfen mir und ich konnte mit jeder Frage zu meinen Brüdern kommen, immer. Und die haben mir immer geholfen. Und das war so ein Geschenk für mich, dass ich sie hatte. Genau. Und Anfang Juni, da durfte ich mit meinem Mann, mit dem Friedemann, zu einem Treffen von seiner Familie gehen. Die ist ziemlich umfangreich und die sind über ganz Deutschland verstreut. Deshalb kannte ich fast niemanden von denen. Und es war ein Abenteuer, dahin zu gehen. Beeindruckend an dieser Familie ist, wie viele Nachkommen von der Omi Lorenz, eine echte Beziehung zu Jesus haben. Dabei sind tatsächlich alle Frömmigkeitsstile, die ihr euch vorstellen könnt, vertreten. Also wir haben da einen orthodoxen Mönch, wir haben freikirchlichen Pastor, wir haben evangelische Pfarrer, wir haben Missionare, wir haben Methodistenprediger, wir haben Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, wir haben sogar Pfingstler und Charismatiker. Also die ganze Bandbreite ist abgedeckt, kein Katholik leider. Da bringe ich ein bisschen was mit aus meiner Vergangenheit. Genau. Und was auch interessant war, ist, dass von den 12 Kindern, die Omi hatte, manche Zweige fromm sind, also wirklich Jesus kennen. Und dann gibt es andere Zweige, die sind überhaupt kein bisschen gläubig. Und da gibt es wieder andere Zweige, die sind traditionell christlich. Fand ich eine interessante Beobachtung. Ja. Was war an diesem Treffen so besonders? Also erstens mal, das war eine Atmosphäre von Wertschätzung und Annahme. Es war so schön. Man hat sich einfach wohlgefühlt. Und jeder wurde so gelassen, wie er war. Es gab auch kein Lästern. Und wenn von jemandem gesprochen wurde, dann war das irgendwie immer wertschätzend und immer auch gnädig. Der Opa, Friedemanns Papa, hat mir erzählt, es war nicht immer so. Also die haben auch dazugelernt als Familie. Aber ich habe das jetzt so erlebt, als ich da so reinkam. Ich habe mit einem Cousin von Friedemann gesprochen, ein weitgereister Geschäftsmann, und der hatte den Segelflugschein und ein schickes Motorboot und ein Wohnmobil und alle Statussymbole, die man sich so vorstellen kann. Und der hat zu mir gesagt, also zu diesem Treffen hier von den Lorenz-Kindern, also von seiner mütterlichen Verwandtschaft, da wäre er es wäre um nichts in der Welt möglich gewesen, ihn davon abzuhalten zu kommen. Da wollte er unbedingt hin. Wenn allerdings so ein Treffen väterlicherseits stattfinden würde, dann würde er einen riesigen Bogen machen. Ja? Er würde niemals dorthin gehen. Fand ich sehr interessant. Die Familie, die spielt gerne. Also die Lorenzens, das sind passionierte Spieler. Also wenn du das jetzt erzählst von euch vom Wochenende, wir haben das auch gemacht. Und das Lustigste, das war das Zeitungstanzenspiel. Kennt ihr alle, gell? Man nimmt eine Zeitung und da stellt man sich drauf und dann tanzt man und dann schlägt man die zusammen und dann tanzt man wieder und die Zeitung wird immer kleiner und man muss immer, immer enger tanzen, ja? Und wer runterfällt oder wer runtersteigt von der Zeitung, hat verloren. Gut, aber so einfach haben wir es nicht gemacht. Wir waren zu dritt auf einer Zeitung. Und damit es noch nicht reicht, man durfte sich auch nicht unbedingt seine Partner aussuchen, sondern die mussten aus drei Generationen sein. Also ich, so als quasi Omi, ich war dann mit einer jungen Frau mit 28 und einem Teenagerjungen. Und wir drei haben uns also auf der Zeitung wiedergefunden, kannten uns vorher nicht und waren ein Team. Ja? Und wir haben gekämpft, wir haben geschummelt, wir haben uns aneinander festgehalten, ja, und haben alles getan, um zu gewinnen, haben nicht gewonnen. Ja? Weil so ein Cousin von Friedemann, so ein Bär, der hat einfach seine zwei Frauen, die mit ihm auf der Zeitung waren, eine auf dem Rücken, eine vorne rum, und dann stand der da so auf seinen Zehenspitzen. Ja, also er hat verdient gewonnen. Okay, gut, also die haben gerne gespielt und es war lustig miteinander, ja, alle. Und zum Abschluss gab es einen gemeinsamen Gottesdienst. Und da haben nicht alle mitgemacht. Das war aber auch okay. Niemand hat den Anspruch gehabt. Niemand hat Druck ausgeübt auf die Leute, die nicht glauben. Paar sind trotzdem geblieben und es war so eine spürbare Gegenwart Gottes da, dass wir fast alle geweint haben. Also das bewegt mich immer noch, ja, es war so stark. Und eine Cousine von Friedemann, die hat dann zu mir gesagt, Mensch, das hätte man mir doch vorher sagen sollen, nächstes Mal nehme ich mir Taschentücher mit. Ja, die hat halt gedacht, das ist so ein Gottesdienst, wo man reingeht und rausgeht und nichts passiert. Aber nee, wenn Gott da ist, dann passiert was. Und Gott war da. Genau. Und immer wieder wurde ich auf die Omi verwiesen. Omi Lorenz. Und durch ihr Leben ist das Leben von allen ihren Nachkommen geprägt worden. Von denen, die an Jesus glauben, aber auch von denen, die nicht an Jesus glauben. Und jetzt hätte ich gern das Foto von der Omi. Also, das ist die Omi. Könnt ihr sie alle sehen? Die Omi ist eine ganz schlichte, kleine Frau gewesen. Die Omi, die hat unvorstellbar gütige Augen und ein warmherziges Lächeln und ein sehr, sehr hartes Leben. Sie hat ihr erstes Kind durch einen tragischen Unfall verloren und war dann so krank, dass man nicht wusste, ob sie überhaupt überleben kann. Aber sie hat überlebt und hat dann noch 12 Kinder geboren. Sie hat Flucht und Vertreibung erlebt. 2 ihrer Söhne waren im Krieg. Ein Sohn war nach Russland verschleppt und ein Sohn wurde in Polen zurückgehalten und mit 8 Kindern musste sie fliehen. Es gibt da ganz berührende Geschichten, was sie dort erlebt haben. Und die Omi ist mit 75 Jahren noch Fotomodell geworden. Sie brauchte nämlich ein Foto für ihren Ausweis und ist zu dem Fotografen gegangen, also ihre Tochter hat sie da hingebracht und der hat das Foto für den Ausweis gemacht und dann hat er gesagt, ach, ich finde die Omi so toll, ob die Tante Waltraud nicht vielleicht einkaufen gehen könnte und ihm die Omi eine Stunde überlassen. Und dann hat er eine Fotoserie von ihr geschossen, weil sie so schön ist. Und die hat dann einige Monate das Schaufenster seines Ladens skizziert. Ja. Und ich finde, es ist wert. Der Mann, der hat den Blick fürs Schöne. Genau. Und was hat die Omi ausgezeichnet? Die Omi, die hat jeden Tag für alle ihre Kinder, ihre Schwiegerkinder, ihre Enkelkinder, deren Partner, für jeden Einzelnen gebetet. Die Tante Waltraud erzählt, dass die Omi aufgestanden ist. Dann hat sie sich neben ihr Bett gekniet und dann hat sie für jeden mit Namen gebetet. Jeden Tag. Und es waren über 100 Leute, das muss man sich mal vorstellen, schon zu ihren Lebzeiten. Genau. Wie betet man denn richtig für seine Familie? Das habe ich mir gedacht. Ja, können wir uns ja eine Scheibe abschneiden, also ich in jedem Fall. Genau. Und dann habe ich ein paar Bibelstellen rausgesucht, die man gut beten kann. Und die könnt ihr, genau. Also in der Bibel ist es so, für die, die noch nicht so lange dabei sind vielleicht, dass Haus unter anderem auch für Familie stehen kann, in manchen Stellen. Ja? Weil über Familie, das deutsche Wort Familie, habe ich jetzt in der Elberfelder fast nichts gefunden, aber Haus steht für Familie. Also, was wir beten können, wir können ein Statement machen und können sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das können wir machen. Oder wir können uns Ermutigung holen aus der Apostelgeschichte. Da steht, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus, du und deine Familie. Geh mit dem Herrn und der Herr wird sich um deine Familie kümmern. Sprüche 12. Aber das Haus der Gerechten bleibt bestehen. Gott wird dein Haus behüten. Gott wird deine Familie behüten. Er wird auf deine Familie aufpassen, wenn du ihm das zutraust. Jetzt kommt ein Spruch, den mag ich besonders. Ein Vers, Sprüche 14, 1a. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus. Hoho. Ja, ich glaube, Frauen haben eine wichtige, sehr, sehr wichtige Funktion in der Familie. Und damit meine lieben Brüderchen hier sich nicht zurücklehnen und sagen, na lass mal die Frauen machen, gell? Habe ich für euch auch noch einen Spruch dabei, der ist nämlich, wie sagt man, der Unisex, ja? Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Das gilt für alle. Genau, und dann hat mich aber, als ich das vorbereitet habe, ein Bibelvers nicht losgelassen und ich habe den nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal geht, ihr habt sowas im Herzen und man hat nicht den exakten Wortlaut und dann sucht man in der Konkordanz und man findet es einfach nicht. Ja, alle Stellen für Haus habe ich ja schon durchgeschaut, alle Stellen für Familie auch und dann habe ich noch Sippe untersucht, da war es auch nicht. Und mein Mann war nicht da, der ist normal besser als eine Konkordanz, weil bei ihm kann man die Stelle umschreiben. Und der findet sie, aber der war nicht zur Hand. Ja? Gut, dann dachte ich, ich muss ein anderes Wort nehmen. Und das Verb in dem Vers, der mich immer so bewegt hat, war entziehen. Und bingo, da habe ich es gefunden. Und jetzt hätte ich gern den nächsten Vers, genau. In Jesaja 58, da steht, und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Jetzt habe ich gedacht, der Nächste ist eigentlich zu pauschal, gell? Weil Jesus sagt ja in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dein Nächster, das ist der, der deine Hilfe braucht. Nicht unbedingt jemand, der mit dir in einer Familie ist oder mit dir in einer ethnischen Gruppe ist. Ja? Und da muss ich euch sagen, sind einfach die Fußnoten in den Bibeln so kostbar. Ja, und zwar in meiner Elberfelder, da steht eine kleine Fußnote 15, neben Nächsten. Und wenn man dann nach unten schaut, dann steht da wörtlich dein Fleisch. Und Fleisch, das kann im Wort Gottes auch manchmal für Familie stehen. Nicht immer, aber in diesem Falle schon. Und in der französischen Thomson-Bibelübersetzung, da steht, wende dich nicht ab von dem, der dein eigenes Fleisch ist, der deine eigene Familie ist. Und das war die Bibelstelle, die mir nicht aus dem Kopf gegangen ist. Wir sollen uns unserem eigenen Fleisch, unserer eigenen Familie nicht entziehen. Ich glaube, dass Gott mir diese Stelle gegeben hat, weil das eine Stelle ist, die den Boden beackert in unseren Familien. Ja? Oft können wir nicht so viel sagen, die wissen alle Bescheid. Ja? Wir können beten und wir können den Boden beackern mit unserem Leben. Und deshalb schauen wir uns diese Stelle mal im Kontext an. Genau. Jetzt brauchen wir die andere Jesaja-Stellen. Genau. Und zwar ist es eigentlich eine Stelle über das Fasten. Aber wenn wir uns die Stelle jetzt genau anschauen, dann werdet ihr sehen, dass es nicht nur Weisheiten für das richtige Fasten sind, sondern das sind Weisheiten für unser Leben. Ja? Und was ich auch gleich noch dazu sagen muss, dass wir das nicht aus uns selber können. Gott muss uns da reinführen. Wir können alles nur aus seiner Gnade tun. Das ist jetzt nicht ein frommer, eine fromme Ansage, hier mach das und das und das und dann ist alles gut, sondern Gott muss uns in diesen Prozess führen und muss uns Schritt für Schritt zeigen, was wir in unserer Familie tun sollen und können. Also, da steht, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Also, der Hintergrund war, dass die Juden Gott angeklagt haben. Die haben gesagt, wir machen so tolle, fromme Übungen. Ja, wir fasten, ja, wir essen nichts und dann beten wir und dann tust du nicht, was wir sagen. Das ist der Hintergrund. Und die waren sauer auf Gott. Und dann hat Gott sie herausgefordert und hat gesagt, schaut mal, wie ich es gerne möchte, dass ihr fastet. Ja, mir geht es nämlich gar nicht darum, dass ihr die Zähne zusammenbeißt, sondern mir geht es um was ganz anderes. Und jetzt lasst uns mal anschauen, worum es eigentlich geht. Also, ungerechte Fesseln zu lösen. Den Knoten des Jochs zu öffnen und gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Ich fand es cool, dass du heute schon mal über das Joch gesprochen hast und du hast meinen Bibelvers schon mal zitiert. Genau. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Also, was steht da? Ungerechte Fesseln zu lösen. Ich habe gedacht, das ist ein Bild dafür, dass wir nicht vergeben haben in Bezug auf unsere Familie, dass wir die Leute noch geknechtet und gefesselt haben. Vielleicht ist nur einer dabei. Und der ist einfach so daneben und wir wollen ihm seine Verfehlungen oder seinen Charakter oder sein Tun nicht vergeben. Wir halten das zurück. Ja. Und der Herr fordert uns auf, dass wir die ungerechten Fesseln lösen. Das können wir nur mit seiner Hilfe. Ich sag's euch, weil wenn jemand uns wirklich wehtut und in der Familie, da ist es tatsächlich so, da tut es am meisten weh, weil wir die Leute am liebsten haben. Das sind die, die uns am nächsten stehen, die uns am kostbarsten sind. Und wenn da Verletzungen passieren, die sitzen, ihr Lieben, das weiß ich, die sitzen richtig. Und deshalb brauchen wir Gottes Hilfe, seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, um zu vergeben, um die Knoten zu öffnen, um die Leute freizusetzen, um sie loszulassen. Ja? Vergeben heißt nicht, dass man das richtig findet, was der andere getan hat. Ja? Vergeben heißt nicht, dass man es gut heißt, aber vergeben heißt, dass man selber das Recht an Gott abgibt, zu richten und zu strafen. Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, loszulassen. Und der Herr wird sich um alles andere kümmern. Gut, nächstes, den Knoten des Jochs zu öffnen. Und dann nehmen wir gleich den anderen Vers dazu, dass ihr jedes Joch zerbrecht. Ein Joch, das ist eine, jetzt warte mal, wo bin ich hier? Das habe ich so schön aufgeschrieben. Ein Joch, das kann positiv und das kann negativ sein. Ein Joch kann aber auch für Unterdrückung stehen. Und jetzt zitiere ich nochmal die Stelle, die der Flo heute schon mal zitiert hat, nämlich in Matthäus 11, 29 und 30. Und da steht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Unser Ziel sollte immer sein, dass unsere Familien in eine Liebesbeziehung mit Jesus kommen. Aber wie schnell legen wir unsere frommen Maßstäbe an? Wir können Gottes Willen nur tun, weil er uns hilft. Und trotzdem bekommen wir so einen moralischen Anspruch, so fromme Maßstäbe, sage ich mal. Und die legen wir an alle Leute an, so eine Latte. Die können das nicht. Keiner kann das. Wir können es auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Ja? Und deshalb dürfen wir nicht unseren Maßstab auf unsere Familie legen. Ja? Sondern das einzige Joch, was für jeden Einzelnen gut ist, ist das Joch von Jesus, das er auf uns legt, mit dem er, wo er mit uns geht. Ja? Im Joch sind meistens zwei Ochsen. Ja? Und meistens ist ein Alter und ein Junger. Und der Alte, der trägt viel mehr von der Last. Der zieht viel mehr. Und so sehe ich das auch bei uns und bei unserem Gott. Ja, wir sind im selben Joch mit ihm. Und er tut eigentlich die Arbeit. Und wir dürfen mitgehen. Und genau das ist dasselbe Joch, was für jeden Einzelnen in unserer Familie auch richtig ist. Und Gott wird mit jedem richtig gehen. Aber unser Joch, das kann echt unterdrückend sein. Und vielleicht können wir dann auch hart werden. Vielleicht auch stolz und vielleicht auch überheblich. Und das sollten wir nicht. Wir sollten echt dienend sein in unserer Familie. Dann der nächste Part ist, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen. Jedes Joch zerbrechen. Dann kommt ein Part, dein Brot den Hungernden zu brechen. Brot steht oft für Worte. Wo sind die Hungernden in unseren Familien? Wer braucht ein gutes Wort? Eine Ermutigung, ein Zuspruch. Und vielleicht sollte er das sogar mit einem netten Essen zusammenbekommen. Ja? Wo ist der in deiner Familie, der das mal braucht? Dann lad ihn ein und gib ihm diese guten Worte. Teil ihm ein gutes Brot. Ja. Was bedeutet es, heimatlose Elende ins Haus zu führen? Also die meisten Menschen in Deutschland, die haben ein Dach über dem Kopf. Also wird es wahrscheinlich auch bei den Leuten in deiner Familie so sein. Aber warum schreibt Gott das dann rein? Ich denke, es geht darum, zumindest wenn ich auf mein Leben schaue, mit 21, da war ich heimatlos und elend in meinem Herzen. Natürlich hatte ich eine Wohnung in der WG, aber ich war sowas von verloren. Sowas von verloren in diesem Ozean des Universums. Ich kann den Chris immer so gut verstehen, wenn er das erzählt. Ja? Ich kann das so nachvollziehen, mir ging es genauso. Und da war eine Familie und die haben mich aufgenommen. Für ein paar Tage und da habe ich geschmeckt, da wusste ich, es gibt einen Anker für mein Leben. Ja? Vielleicht können wir in unserer Familie mal jemanden spotten, der wirklich auch so heimatlos und elend ist und können ihm ein bisschen Wärme geben. Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bekleidest. Auch das ist in unserer deutschen Welt eigentlich nicht der Fall. Aber was kann es denn bedeuten? Ich musste an die Sprüche 17, Vers 9 denken. Wer Vergehen zudeckt, der strebt nach Liebe. Wer eine Sache immer wieder aufrührt, der entzweit Vertraute. Ja? Vergehen zudecken. Das heißt nicht immer, dass wir es richtig finden. das ist nicht die Sache, aber trotzdem zudecken. Ja. Nicht immer wieder mit den alten Kamellen anfangen. Meine Güte, kann man schon nicht mehr hören, oder? Ja, genau. Und dann, finde ich auch ganz wichtig, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und Böses reden. Ich hatte zwei Situationen in dieser Woche, wo ich nachher gedacht habe, Mensch, hätte ich doch bitte diese Worte nicht gesagt. Ich hätte manches dafür gegeben, sie nicht gesagt zu haben. Aber die waren rausgeflutscht. Das heißt, wir können lernen. Ja? Ich glaube, wir müssen bis an unser Lebensende lernen, unseren Mund im Zaum zu halten. Und es gibt eine Bibelstelle, die habe ich nicht rausgesucht, aber da steht, dass Gott einen Wächter vor unseren Mund stellt. Und das bete ich immer wieder. So, Herr, bitte stell einen Wächter hin, ja, damit nichts rausflutscht, was ich nachher dann bedauern muss. Und manchmal kannst du dich dann nicht mal mehr entschuldigen. Das ist raus, fertig, weg. Ja. Genau. Bestimmt habe ich in dem Zusammenhang jetzt noch viele Aspekte vergessen. Aber ich glaube, dass Gott zu jedem Einzelnen von euch spricht und euch einfach zeigt, was für euch relevant ist, was in euren Familien greift, was wichtig ist in deinem Leben. Nun muss ich unbedingt eine kleine Klammer setzen. Und zwar könnte es sein, dass Geschwister von uns aus einer Familie kommen, wo sie Missbrauch erlebt haben. Und da muss ich sagen, da schicke ich dich nicht wieder zurück. Und das tut Gott auch nicht. Ja. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr trotzdem den Herrn sucht, um vergeben zu können. Ja. Weil die Vergebung, die ist für euer Leben wichtig. Und die wird euer Leben freisetzen. Ja. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann sind Geschwister da, die mit euch beten können. Vielleicht braucht sogar professionelle Hilfe, das kann auch sein. Ja? Aber lasst euch helfen, bleibt nicht da, wo ihr seid, geht auf dem Weg. Ja, er kann ziemlich steinig werden, der Weg. Und das muss ich auch gestehen, ein Friedensstifter in der Familie zu sein, das ist kein leichter Job. Wenn wir diesen Weg beschreiten, dann immer mit Jesus zusammen und aus seiner Gnade heraus. Es kann nämlich sein, dass die positiven Wirkungen in deiner Familie auf sich warten lassen. Es kann sein, dass die Reaktionen gleichgültig sind, abweisend und vielleicht sogar feindselig. Das kann sein. Es kann sein, dass du angefeindet wirst, weil du die Beziehung zu jemandem suchst, der allgemein in deiner Familie geächtet ist. Es kann sein, dass du abgelehnt wirst, weil du nicht mehr mitlästerst. Echt? Das kann wirklich so sein. Du bist nicht mehr im Team, im Lästerteam. Ja, dann bist du raus. Aber es macht Jesus Freude. Wir haben das vorhin gelesen. Das ist, woran ich gefallen habe. Ja? Und er wacht über das Ganze. Also lass uns das, wenn wir das tun, wenn ihr das tun wollt, einfach ganz eng mit Jesus zusammen machen. Und nicht erwarten, dass es schnell geht. Vielleicht geht es schnell, umso besser, freuen wir uns. Ja? Vielleicht dauert es Jahrzehnte. Ja? Braucht einen langen Atem. Genau. Ja, wir machen das. Ich möchte jetzt einfach 3 Minuten Ruhe machen, wo wir hinten ein bisschen Musik einspielen, ganz leise, und wo jeder einfach so für sich ein bisschen vor dem Herrn zur Ruhe kommen kann und wo wir dem Herrn Raum geben, dass er sprechen kann. Oder wenn du jemanden jetzt ganz stark auf dem Herzen hast von deiner Familie, dann sag es dem Herrn, bete für ihn. Ja, einfach jetzt 3 Minuten Stille und dann kommt noch ein kurzer Nachschlag für euch. Dann kommt das Dessert. Ja, jetzt wart ihr so brav, dann kommt das Dessert. Ja? Okay. So, jetzt möchte ich euch noch die Verse, die in Jesaja 58 folgen, vorlesen. Weil das ist Gottes Versprechen für euch. Und da sind so viele Verheißungen. So viel Gutes, das wollen wir doch jetzt mal genießen. Ja? Also, und dann geht es weiter. Also wenn wir das, was oben ist, zumindest mal, sage ich mal, akzeptieren und mit dem Herrn da gehen, dann, sagt der Herr, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und Böses reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Die nächste. Und beständig wird der Herr dich leiten. Und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und die von dir kommen, also deine Nachkommen, und die, die keine leiblichen Nachkommen haben, ihr habt geistliche Nachkommen, ja? Ihr habt geistliche Kinder und diese geistlichen Kinder oder diese leiblichen Kinder, die von uns kommen, die werden uralte Trümmerstätten wieder aufbauen. Das können wir jetzt nicht alles auslegen, die Zeit ist zu spät, aber vielleicht ein andermal. Die werden die Grundmauern vergangener Generationen wieder aufrichten. Und du wirst genannt werden, Vermauerer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Das ist wert, ab und zu mal gelesen zu werden, ihr Lieben. Ja, das will Gott in unserem Leben tun. Und Gott ist ein Gott, der in Familien denkt. Deshalb hat er uns in eine Gemeindefamilie gestellt. Und deshalb möchte er dich gebrauchen, in deiner leiblichen Familie einen Unterschied zu machen. Ich möchte euch ermutigen, ganz kleine Schritte zu gehen. Im Reich Gottes sind es oft nicht die großen Dinge, sondern es sind die ganz kleinen Schritte, die den Unterschied machen. So wie der Herr sie dir zeigt. Und ich wünsche jedem Einzelnen dafür Gottes Segen.